Frühjahr 2020. Wir leben in einer Zeit der neuen Normalität, die ich begleiten möchte mit Stimmen von Experten und Betroffenen. Mein Name ist Michael Pawelitz. Willkommen zu Folge 6 von Unsere neue Welt. Heute mit einem ausführlichen Talk über Verschwörungstheorien, Menschen, die daran glauben und wie man damit umgehen kann. Aber wie immer geht's zuerst ins Ausland, diesmal nach Los Angeles. Die Stadt Los Angeles ist für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort. Californian Feeling, Palmen am Pazifik, Stars in Hollywood. Aber die Stadt der Engel ist auch ein Ort ziemlich krasser Gegensätze zwischen superreichen und bettelarmen Bewohnern. Und woran man nochmal erinnern sollte, es gibt in den USA kein soziales Netz, wie wir es kennen. Wer seine Arbeit verliert, verliert die Krankenversicherung und ja, Arbeitslosenhilfe gibt es so gut wie keine. Wie man in der Stadt der Engel zur Zeit Corona erlebt, das erfahren wir jetzt von einem Angelino, so nennen sich die Bewohner der Stadt, der sich zum Glück keine großen Sorgen machen muss, der eigentlich aus Hamburg kommt und der es geschafft hat in L.A., genau in Hollywood. Alexander Geringas. Hey Alex.
Hallo mein lieber Michael.
Was ich an der Stelle nochmal sagen muss, Alex, es ist unaussprechlich schön, dass du mitmachst. Ich freue mich riesig.
Ich freue mich tierisch. Ich freue mich auch tierisch, dabei zu sein. Und vielen Dank, dass ich ein Teil davon sein kann.
Ich will auch gar nicht so lange erklären, was du machst, denn man kann deine Arbeit anhören. Und hier ist ein Eindruck. Musik von Alex Geringas. Hallo nochmal. Du schreibst, du komponierst, wir haben es gehört, Musik für Hollywood-Filme, für Serien. Was sind das für Projekte? Für wen schreibst du?
Ich hab damals in Deutschland als Songwriter angefangen und habe damals auch angefangen, später Kinofilme zu machen. Ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling gemacht in Deutschland. Und als wir 2011 nach L.A. gegangen sind, habe ich angefangen, viel Animation zu machen. Habe eine Emmy-Nominierung gekriegt für eine Serie, die heißt All Hail King Julian. Habe einen Grammy gekriegt für einen Kelly Clarkson-Song, den ich geschrieben und produziert habe. Habe mit Jesse J geschrieben und für den upcoming SpongeBob-Film habe ich mit Snoop Dogg, mit einem meiner wow. absoluten Legenden, einen Song zusammen machen können. Das ist absoluter Wahnsinn und ja.
Du hast dich, glaube ich, auf Animationen spezialisiert. Kannst du dazu noch was sagen?
Ich habe einfach gepitcht für eine Show und habe den Theme-Song bekommen. Und dann haben die Leute gesagt, hey, du kannst doch auch scoren. Warum versuchst du nicht mal einen Score zu machen? Dann habe ich einen Score gemacht für Home Adventures with Tip and O und wurde dafür sofort für einen Annie nominiert. Und irgendwie ging das dann weiter. Dann hat mir DreamWorks Trolls The Beat Goes On gegeben. Jetzt score ich gerade die neue Trolls-Show und habe mittlerweile 5 Shows, an denen ich gerade beteiligt bin und 2 Kinofilme, die ich in diesem Segment mache. Einen für Netflix und einen für Nickelodeon. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin sehr glücklich, in dieser Zeit einfach weiterhin Arbeit zu haben.
Stichwort diese Zeit. Animationsfilme, das bedeutet, du hast Schauspieler, die den gezeichneten Figuren ihre Stimme geben. Laufen diese Produktionen ganz normal weiter?
Also die Studios, die sind nicht wirklich langsamer geworden in der Produktion. Sie haben einfach nur angefangen, den Schauspielern beizubringen, wie die Schauspieler sich selber zu Hause aufnehmen können. Das heißt, die sind zu uns Komponisten gegangen und haben gesagt, könnt ihr uns helfen, könnt ihr uns bitte ein Tutorial aufnehmen, wie wir unseren Schauspielern beibringen können, wie sie sich zu Hause aufnehmen können. Also es wird dann meistens eine Zoom-Session gemacht und so, dass der Executive Producer und der Director dabei sein können und dann nimmt sich der Schauspieler selber auf und dann sagt der Director, hey, kannst du das nochmal machen? Oh, kannst du das nochmal ein bisschen mit veränderter Stimme machen? Und ja, echt Wahnsinn.
Was ist mit denen, die keine Animation machen?
Also hier zumindest in Hollywood herrscht eine unfassbare Depression auf der einen Seite, weil natürlich alle Produktionen flachgelegt sind. Alle großen Produktionen, die Netflix am Start hatte, alle großen Studioproduktionen. Ich weiß, ihr habt bestimmt auch gehört, dass der neue Mission Impossible Film in Europa angefangen worden ist zu drehen. Der steht auf Stillstand. Also alle großen Produktionen stehen still. Und wirklich die einzigen Produktionen, die weitergehen, sind Animation Features und Animation TV Shows.
Was ist mit diesen ganzen legendären Kinos in L.A.?
Das ist ein Thema für sich, weil neulich hat Universal weltweit den neuen Trolls-Film rausgebracht, und zwar Trolls World Tour, und hat ihn als Home Release auf Amazon Prime rausgebracht. Und so, dass jeder das für $20 accessen konnte. Und das war wirklich, wirklich toll. Ich konnte das mit meiner Frau und mit meinen zwei Kindern zu Hause auf unserem Fernsehbildschirm gucken. Und das hat dem Studio so viel mehr Geld gebracht als eine ganz normale Kinoveröffentlichung. So, dass Universal denkt, oh Mensch, eigentlich müssten wir nur noch solche Veröffentlichungen haben. Und die Kinos waren darüber überhaupt nicht froh. Die tun im Moment alles zu verhindern, dass Universal-Filme überhaupt in Kinos mehr laufen. Also große Kinobesitzer haben sich gemeldet und haben gesagt, hey, ihr nehmt uns unser ganzes Business weg, so deswegen wollen wir mit euch nicht mehr arbeiten. Und das ist natürlich ein ganz schwieriges Statement, weil hier sind Kinotheater total am Aussterben und der Digital-Streaming-Markt boomt ohne Ende. Und vor allen Dingen mit Menschen, mit Familien wie ihr oder wir. Weißt du, wir sind teilweise sehr, sehr glücklich, dass wir zu Hause mit unseren Kindern was gucken können und nicht irgendwo hingehen, gerade jetzt. Ja. In Malls können wir in der Zukunft nicht mehr so schnell gehen, und ich lasse auch meine Töchter nicht allein in die Malls gehen. Nicht mehr. Aber das ist schon ein richtig wahnsinniger Einschnitt.
Das heißt, in der Entertainment-Industrie erleben viele gerade den Abstieg?
Ja, viele Menschen fürchten halt um ihre Jobs. Gerade im Live-Action-Bereich werden so viele Jobs in Zukunft wahrscheinlich überflüssig. Zum Beispiel eine Situation: Die Menschen, die in allen großen Studios jeden Tag zur Arbeit gegangen sind, bleiben im Moment zu Hause. Und die großen Studios merken natürlich, wow, wir müssen vielleicht gar nicht so viele Mitarbeiter in-house beschäftigen. Die können ja alle von zu Hause arbeiten. Und die könnten natürlich in Zukunft so immense Kosten sparen.
Ich habe am Anfang dieses Horrorbild gemalt von L.A. und erzählt, wie schnell man abstürzen kann, wenn du durch die Stadt fährst. Hat sich da schon was sichtbar verändert?
Ja, total. Also das, was du am Anfang oder was du als Horrorbild bezeichnest, das ist grausame Realität hier. Also die meisten Menschen, die schon eine schlechte Krankenversicherung haben, aufgrund ihres Einkommens, was vielleicht auch nicht so besonders gut ist, die sind wirklich, denen geht's wirklich sau, sau schlecht. Die Arbeitslosenquote ist so gestiegen. Und ich habe das Glück, dass ich vom Haus ins Studio fahre und zurück. Und das Studio ist ein privater Ort, wo nur meine Frau und ich sind. Und da ist kein anderer Mensch. Aber auf dem Weg dahin sehen wir, das ist eine 10-Minuten-Fahrt, da sehen wir niemanden. Also die Straßen sind total leer, und das ist wirklich, wirklich gruselig. Und
wenn diese Krise vorbei ist, was glaubst du, wird sich verändert haben?
Also das Erste ist, dass Werte einfach nicht mehr, also Autos oder tolle Kleidung ist nicht mehr so wichtig. Es ist wichtiger, seine Liebsten bei sich zu haben. Der Mensch ist reich, der nicht alleine ist. Ein zweites Ding ist, was ich schon sagte, viele große Firmen merken, dass sie eigentlich nicht große Buildings und nicht viel Kohle ausgeben müssen. So viele Leute können von zu Hause arbeiten. Das ist eigentlich total in Ordnung. Das gibt auch vielen alleinerziehenden Eltern die Möglichkeit, einfach auch wirklich anders da für ihre Kinder zu sein.
Und man muss nicht so viel hin und her fahren.
Man muss nicht so viel hin und her fahren. Das ist ein Riesending. Und gestern hatte ich ein Social Distancing Picknick gehabt mit zwei Freunden, und ich habe die so anders wertgeschätzt. Ich habe sie so anders wahrgenommen. Ich glaube, das wird passieren, dass man einfach merkt, dass man keine Zeit zu verlieren hat in diesem kurzen Leben.
Ja, klingt gut. Alex, lieben, lieben Dank. Super, dass du dir Zeit genommen hast.
Natürlich.
Das hat Spaß gemacht, und pass auf dich auf.
Ganz, ganz liebe Grüße. Vielen Dank. Dankeschön.
Ciao, Alex. Und zum Schluss hören wir nochmal in ein paar Songs von dir. The whole squad, let's go. Don't get lost in our tires, smoke. As long as we stick together, they can't touch the team. Cause our bond is tight, we the keys. Ooga, 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 ooga. Feelings are whole, feelings are whole because of you. Here's a message from war heart to you. Soweit ein Eindruck aus Los Angeles und damit zurück nach Deutschland, wo es zurzeit Demonstrationen gibt gegen die Corona-Einschränkungen. Zum Teil begleitet von wilden Geschichten, zum Beispiel der, dass das Coronavirus in einem Labor gezüchtet worden sei, dass diese Krise von geheimen Mächten seit langem geplant worden ist und die Einschränkungen der Bundesregierung absichtliche Panik mache. Dazu gleich mehr mit einer Expertin zum Thema Verschwörungsmythen. Ich spreche jetzt mit Julia Silberberger, Gründerin und Geschäftsführerin der Organisation Der Goldene Aluhut. Ja, sie ist Expertin für Verschwörungstheorien und ich freue mich riesig, dass sie dabei ist bei unserer Neue Welt. Hallo Julia.
Hallo.
Für alle, die nicht richtig im Thema sind, zuerst mal die Frage nach den aktuellen Geschichten. Was wird da gerade erzählt im Netz im Zusammenhang mit Corona?
Also immer noch ganz hoch im Kurs sind die 5G-Geschichten, dass das ja gar keine Virussymptome wären, die die Menschen haben, sondern Strahlenschäden und das
5G, das ist dieses neue Netz, ne?
Das ist das neue Mobilfunknetz. Dann wurde ganz am Anfang der Corona-Pandemie wurde behauptet, dass Wuhan ein 5G-Testzentrum gewesen wäre. Und da ist es natürlich, die Zusammenhänge sind glasklar, dass 5G mit Corona zusammenhängt. Und jetzt hat es sich so weit verbreitet, dieser Irrglaube um das 5G-Netz, dass in Großbritannien und in den Niederlanden bereits Masten angezündet wurden und sich Leute berufen fühlen, diese Technik niederzubrennen, die sie für den vermeintlichen Auslöser der Viruspandemie halten.
Gibt es noch andere Geschichten?
Reden wir doch mal über Bill Gates, denn auch Bill Gates ist total in aller Munde und soll da angeblich total mit drinstecken, weil er sich schon seit längerem engagiert für Impfkampagnen, gerade in ärmeren Ländern, in denen sich Familien das nicht leisten können, ihre Kinder impfen zu lassen und die Gesundheitsversorgung noch etwas schlechter ist. Und da behaupten Verschwörungstheoretiker schon seit Jahren, dass er da Menschenversuche durchführen würde. Die Leute würden gechippt werden und mit Mikrochips versehen. Ne? Er ist ja auch hier Microsoft-Gründer und da ist es doch naheliegend, die Leute auch gleich zu chippen. Und dann sollen wir natürlich damit kontrolliert werden mit diesen Chips. Das ist auch eine Geschichte, die schon seit Jahren durchs Netz geht.
Und kontrolliert er nicht auch die WHO?
Ist das nicht ja, angeblich Geschichte? Soll er irgendwie so 85% oder 82% des Spenden geben. Also es ist schon so, dass die WHO größtenteils von privaten Gebern finanziert wird und leider nur zu, boah, ich glaube 20% waren es aus staatlichen Mitteln. Das wird auch kritisiert und es ist auch okay, das zu kritisieren, aber es ist nicht so, dass Mr. Gates hier die ganze Stiftung hält und es unter seiner Kontrolle hat und das ist nicht so.
Dann habe ich noch gelesen, Deutschland stünde am Rande einer Diktatur, das Grundgesetz müsste verteidigt werden, es ginge um die Weltherrschaft und so weiter.
Ja, das ist, ja, das wäre jetzt der nächste Punkt, denn durch diese Verschwörungstheorien, auch um Bill Gates und die angebliche Verchippung und Impfpflicht, fühlen sich die Leute berufen, dagegen aufzustehen. Sie fühlen sich berufen, gegen diesen Feind zu Felde zu ziehen. Das ist auch eine neue Form der Gefahr, die momentan ausgesetzt sind in unserer Demokratie. Etwas, das wir in der Aufklärung als stochastischen Terrorismus bezeichnen.
Was ist stochastischer Terrorismus?
Stochastik benötigt ja den Zufall sozusagen als Element, dass etwas passiert. Und dieser stochastische Terrorismus schafft ein Klima, ein grundsätzliches Klima der Angst, des Hasses, des Verschwörungsglaubens, des Unterdrückungswahns, sag ich mal, der den Einzelnen dazu befähigt oder wo er sich berufen fühlt, tätig zu werden und anzugreifen aus dem Nichts heraus. Mhm. Und dann passieren solche Sachen wie Halle und Hanau. Ist auch eine große Herausforderung für die Aufklärung und für die Strafverfolgung, weil wie kann man jetzt aus, ich sag mal, 25.000 Mitgliedern einer verschwörungsideologischen Facebook-Gruppe die eine Person herausfiltern, die vielleicht eventuell zur Waffe greifen und etwas machen würde. Also nicht jeder ist jetzt so aktiv wie Attila Hildmann, der da offen Fotos von sich mit Waffen postet und wirklich den Blinden...
Wer ist Attila Hildmann?
Attila Hildmann ist der vegane Koch, der momentan auch so durch die Presse geht mit seinen verschwörungsideologischen Aussagen, weil er nämlich genau diese Verschwörungstheorien verbreitet. Die New World Order will uns kontrollieren und wacht doch endlich mal auf. Und er ruft jetzt auch zum Widerstand auf und radikalisiert seine Fans in einer Telegram-Gruppe und auf seinem Facebook-Kanal und schreibt dort Sachen wie, ich bin bereit, diesen Kampf bis zum Ende fortzuführen und wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand zu fallen, so sinngemäß. Und posiert da auch mit Fotos von sich mit Waffen und postet solche Bilder, die halt schon eine etwas radikalere Einstellung vermuten
lassen. Der vegane Koch.
Und er war schon immer ein bisschen... extremistischer in seinen Ansichten, den Ernährungsmythen gegenüber. Aber das ist jetzt wieder eine andere Sache. Das hat mit seinem verschwörungsideologischen Tun aktuell wenig zu tun. Seinem Ruf sind mehrere hundert Leute gefolgt, die Tage in Berlin. Und sind auf die Straße gegangen, um für diesen Widerstand eben aufzustehen und zu protestieren und die Faust zu heben. Und wir sehen ja auch vermehrt Angriffe auf Pressevertreter, die von solchen Demonstrationen berichten. Ein ZDF-Team wurde angegriffen, das ARD-Team wurde jetzt angegriffen. Es ist eine beängstigende Stimmung.
Es ist, das heißt, du gehst nicht auf solche Demos, um
zu gucken? Ich gehe aktuell nicht auf solche Demos. Und wir hatten Drehs geplant an den Demonstrationen und wir haben uns aus Sicherheitsgründen entschieden, das nicht zu tun. Es gibt eine Grenze zwischen Mut und Leichtsinn und ich bin nicht bereit, die zu überschreiten. Und das ist auch, denke ich, vollkommen legitim.
Stichwort Feindbild nochmal, da ist ja dann oft das Ziel, die Regierung muss gestürzt werden. Wir haben das schon gehabt, weil das Grundgesetz verteidigt werden muss, die Demokratie verteidigt werden muss, was auch immer. Gibt es denn einen Plan für die Zeit nach dem Sturz?
Ich habe gelesen, dass man der Bundeskanzlerin ein faires Verfahren machen möchte. Weiter gehen die Pläne nicht hinaus. Ich denke, jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen. Die einen möchten endlich alle frei im Wald leben mit ihren Waffen. Die anderen möchten in irgendwelchen freien Kommunen leben, in denen sie ihre Gärten bestellen und ihr Land selber bewirtschaften können. Das ist auch so ein Traum von vielen rechtsesoterischen Siedlergruppen, dass sie einfach Landwirtschaft betreiben und sich selbst versorgen können, ohne von dem System abhängig zu sein. Dann gibt es wieder welche, die eigene politische Ziele haben und politische Ideale und Parteien gründen wollen, die alles andere als demokratisch sind.
Gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Wann funktionieren solche Theorien bei Leuten? Wie fängt das an?
Verschwörungstheorien funktionieren ja ganz viel über Emotionen. Und die packen Leute da, wo es vielleicht schon wehtut. Und wo sie gesagt haben, hey, kann ich mir schon vorstellen. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass wir irgendwie kontrolliert werden oder ich habe mich nie wirklich frei gefühlt. Ich sehe meine Spuren nicht hier in dieser Gesellschaft. Also Menschen möchten ja auch sich selber spüren, sich selber sehen, dass sie Spuren hinterlassen. So diese Selbstwirkungswahrnehmung, die fehlt dann bei ganz vielen. Und Verschwörungstheorien geben ihnen ein Gefühl der Kontrolle zurück. Und das Gefühl, dass sie die Situation überblicken und dass sie ein Wissen haben, was andere Menschen nicht haben. Also sie haben es begriffen, sie heben sich über andere hinweg durch ein vermeintlich elitäres Wissen, das der Mainstream, also wir dummen Schlafschafe, nicht teilen.
Und, wie war das Wort nochmal? Das klang so gut. Ja.
Selbstwirkungswahrnehmung.
Das klingt nach Leuten, die sich ohnmächtig fühlen.
Ja, genau, richtig. Menschen, es muss nicht mal ein Verschwörungsglaube vielleicht erstmal dem zugrunde liegen. Man kann sich aus vielen Dingen ohnmächtig fühlen und fühlen, als ob man, hätte man die Kontrolle verloren. Man kann, in dieser aktuellen Krisenlage geht's uns allen so. Für vielen, den meisten.
Das heißt, diese Krise macht den Leuten auch, diese Krise macht den Leuten Angst. Wir fühlen uns alle ohnmächtig. Wir alle nicht, kennen dieses Virus nicht. Wir kennen die Krankheit nicht. Wir wissen auch nicht, welche Folgen.
Unsere Existenzen sind bedroht.
Das ist der Boden dann.
Das ist der Boden. Wir wissen nicht, wie wir unsere Mieten bezahlen sollen in den kommenden Monaten. Das macht Angst und uns fehlen ganz elementare Sicherheitsmechanismen aktuell. Wir ziehen uns sozial zurück. Wir ziehen uns in Social Media zurück. Es ist toll und großartig, übers Netz zu kommunizieren. bin. Ich selbst mache das schon seit es das Internet gibt und für mich ist es keine große Veränderung, aber viele andere vergehen in ihren Infobubbles. Sie vergehen einfach in ihrer eigenen Echokammer und verkümmern da wie eine Primel, die in der Ecke steht und nicht gegossen wird. Und störende Teile der Realität werden ausgeblendet. Und man redet sich die Welt schön und macht sich die Sachen so, wie sie halt eben nicht sind, aber wie man sie gerne hätte. Das ist so der Kern dessen. Und nicht jeder ist doof, um Gottes Willen. Das wollen wir auch mal ganz klar festhalten. Auch intelligente Leute fallen auf Verschwörungstheorien rein und Menschen, die eventuell seelisch vorerkrankt sind und dort eine Vorbelastung haben, die vielleicht selber schon aus ideologisch missbräuchlichen Strukturen kommen, wie Sekten oder rechtsesoterischen Strukturen. Da ist es in rechtsesoterischen Verschwörungsglaube sowieso guter Tenor. Und in anderen religiösen extremistischen Strukturen sehe ich auch viele Verschwörungstheorien.
Kurz, noch mal eine Frage nach rechts. Du sagst rechts. Gibt es da einen Unterschied zwischen rechts und links, weil ich glaube, in den Medien war dann auch mal von linkem Umfeld die Rede. Und macht das einen Unterschied?
Ja, macht das einen Unterschied. Ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Bei Verschwörungstheorien, also von meinem Standpunkt her, ist es ab diesem Punkt irrelevant, weil sie sich beim Widerstand gegen die Staatsgewalt treffen in der jetzigen Ist-Situation. Und da sind die Gründe, kann man unter den Tisch fallen lassen, weil man sich unter der Devise trifft, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Aber es gibt sozusagen keine ideologischen Barrieren mehr.
Die werden niedergerissen. Im Zuge des gemeinsamen Widerstandsgedanken werden ganz viele ideologische Barrieren niedergerissen. Und man hält sich gegenseitig auch aus auf solchen Demonstrationen für den höheren Zweck.
Gibt es auch eine emotionale Abhängigkeit?
Ja, die gibt es. Wenn Menschen sich an ihr neues ideologisches Umfeld, das der Verschwörungstheorien, vielleicht auch der esoterischen verschwörungsideologischen Gruppierung gebunden haben und dort Freunde und soziale Kontakte gefunden haben, weil, wo man sich versteht und sagt, oh ja, Mensch, du bist endlich aufgewacht und toll, dass du da bist und man folgt einem gemeinsamen Glaubensbild, einem gemeinsamen Leitgedanken, das sind die gleichen Mechanismen. Wir können die Lehre in dem Punkt austauschen. Ja, aber was die Mitglieder machen, wie sie sich in der Gemeinschaft verhalten, das ist relativ gleich. Und die Menschen fühlen sich berufen, auch aus einer Leidenschaft heraus andere aufzuklären, dort tätig zu werden. Bei den Zeugen Jehovas haben wir immer gesagt, weil es in der Bibel steht, wenn das Herz voll ist, redet der Mund. Also das ist, wenn man emotional so aufgeladen ist, dass man seinen Mund nicht mehr halten kann. Und das ist auch etwas, was wir dort erleben. Das ist, die Menschen haben ein Aha-Erlebnis für sich gehabt, dass das auf vollkommen falschen Tatsachen beruht, stellen wir jetzt mal außer Acht, aber sie haben ein Aha-Erlebnis für sich gehabt und sie möchten das der Welt mitteilen, weil sie denken, sie haben was Gutes gefunden und eine Möglichkeit der Befreiung gefunden für einen Feind, der ja gar nicht existiert. Und sie müssen das anderen mitteilen. Sie wollen, dass ihre Familienmitglieder diesen Glauben teilen und versuchen, sie zu missionieren. Genauso wie das Predigtwerk bei Religionsgemeinschaften vorangetrieben wird, wird auch dort bei Verschwörungsgruppen missioniert. Und,
Ganz kurz, stehen diese Missionare dann nicht auch unter einem wahnsinnigen Rechtfertigungsdruck? Macht das nicht einsam?
Das macht einsam in der realen Welt. Weil diese Beziehungen natürlich auch vergiftet sind von diesem Verschwörungsglauben und von der aggressiven Stimmung, die dort vorherrscht und dass der Gläubige wütend ist, dass man nicht verstanden wird. Und dort sucht man sich seine neue soziale Gruppe im Netz oder in Guru-Gemeinschaften. Es gibt viele Gruppen, rechtsesoterische Gruppen vor allem, die von richtigen Gurus angeführt werden, von Heilern und irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, sie könnten vielleicht mit Aliens kommunizieren oder da gibt es die verrücktesten und die verschiedensten Ansichten. Es können auch Reichsideologen sein, die halt besonders aktiv sind im Netz oder besonders aktiv sind auf der Straße, die da so ein bisschen gurumäßig hochstilisiert werden. Das sind dann die Helden der Szene. So wie jetzt auch Xavier Naidoo ein neuer Held der Szene ist, weil er halt alle seine Brücken hinter sich abgebrochen hat und seine Karriere zerstört hat und dann wird er aber mit offenen Armen empfangen von dieser Community. Und sie freuen sich, dass er da ist und sie freuen sich auch, dass sie prominente Menschen haben, die für sie sprechen. Dieses endlich sagt's mal einer Prinzip.
Und wenn man denen dann widerspricht, ist das für sie dann eine Verschwörungstheorie?
Ja, natürlich. Ja, natürlich würden sie das behaupten, weil das aber auch immer die Standardantwort ist.
Das sind geschlossene Systeme, oder?
Das sind komplett geschlossene Systeme, die sich selbst immunisieren. Und das ist ja das Perfide, dass Gegenargumente in diesen Immunisierungsprozess mit eingeschlossen werden. Und dann eine Subtheorie gebildet wird, warum dieses Gegenargument Blödsinn ist, weil es die Studie in Auftrag gegeben wurde von jemandem, der eh schon mit drin hängt, weil die Regierung XYZ gemacht hat und weil dies und das. Und dann tauchen wieder irgendwelche vermeintlichen Geheimdokumente auf und so weiter. Und es wird sozusagen ein Debunk des Debunks veranstaltet. Mhm. Und es immunisiert sich komplett selbst.
Chancenlos da reinzukommen, oder?
Sehr schwer. Also jemand, der sich komplett vollends an dieses Weltbild gebunden hat, da muss ein Ausstiegswille vorhanden sein. An den kommst du nicht einfach ran. Es ist eine Utopie zu glauben, dass du mit dieser Person einen Quellencheck machst und sie sagt, okay, alles klar, mein Freund, du hast recht, ich gehe. Mhm. Das wird nicht der Fall sein. Du kannst allerhöchstens einen Samen des Zweifels säen, der dann vielleicht in einiger Zeit aufgehen wird. Wie bei mir, meinem eigenen Sektenausstieg, das ging über Jahre hinweg, Hölzchen auf Klötzchen und fing mit dem Samen des Zweifels an. Und
was war das bei dir?
Ich wollte nie wirklich glauben, bei mir war es ja auch aufgezwungen und ich war aber immer schon ein wissenschaftlicher Geist, habe mich sehr für Naturwissenschaften interessiert und habe auch nie aufgehört, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, auch wenn es ja eigentlich nicht erwünscht ist in so einer fundamentalistischen Religionsstruktur. Und das ist einfach über Jahre hinweg gekeimt und irgendwann auch aufgegangen. Und aber unter starken Schmerzen und sehr viel Leidprozess auch. Aber es ist, diese Pflanze ist gewachsen. Aber und diese Hoffnung hat man bei jedem Menschen. Ne? Du weißt nicht, was du vielleicht bewirkst mit deinem Gespräch. Vielleicht geht ihr im Zorn auseinander, aber vielleicht denkt die Person im ruhigen Kämmerlein nochmal drüber nach. Aber wenn man verstehen möchte, verstehen möchte, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben, muss man den Menschen dahinter verstehen, was ihn antreibt, was ihm Angst macht, welche Hoffnungen und Sorgen er hat, was er befürchtet in dieser Corona-Pandemie jetzt beispielsweise. Hat er Angst, das letzte bisschen Kontrolle über sich selbst zu verlieren, wenn der Staat uns so viele Restriktionen auferlegt? Ist die Person vielleicht selber schon in einem totalitären System aufgewachsen, weil sie vielleicht aus der ehemaligen DDR kommt oder aus dem Land geflüchtet ist?
Was hat das für einen Einfluss?
Die emotionale, die ideologische Vorbelastung, die, dass man selber bereits auch schon Negativerfahrungen gemacht hat mit zum Beispiel einem Staat, der einem die Freiheitsrechte wegnimmt und deswegen Angst hat, dass es erneut passiert. Es ist so eine Art der Traumafolgestörung. Also man ist ein gebranntes Kind und kann ich sehr gut nachvollziehen. Und gerade dann ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und genau hinzugucken, ob es sich auch tatsächlich so verhält, wie man es befürchtet oder wie man die inneren Alarmglocken, wenn die klingeln. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut und gerade dann muss man Acht geben und sich die Königsfrage stellen.
Die da lautet?
Warum möchte ich glauben, dass das wahr ist? Mhm. Warum will ich glauben, dass das wahr ist? Mhm. Obwohl die Datenlage dagegen spricht. Denn wir reden hier von dem Prinzip des Glaubenwollens, dass diese Menschen glauben wollen, dass die Fake News wahr sind, weil sie ins Weltbild passen und weil das Weltbild etwas ist, das sie stützt und beschützt und ihnen vielleicht ein gewisser Fels in der Brandung ist in einer Welt und einer Gesellschaft, die immer turbulenter wird und immer bunter wird, in der ganz viele Leute ganz laut rufen und in all diesen Stimmen, in dieser Kakophonie gehst du unter. Und da ist so ein Weltbild, so ein Feindbild, gibt ein Gefühl der Sicherheit. Das ist ein emotionaler Schutzpfeiler.
Und du sagst ja auch, die Gruppe bindet ja, gibt es einen Weg weg von der Gruppe? Kommt man da raus?
Ja, es gibt immer einen Weg raus. Es gibt immer einen Weg raus. Du bist immer frei, von jetzt auf gleich zu gehen. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ob du wirklich in einer krassen extremistischen Struktur festhängst, vielleicht bei irgendwelchen Liedern von der Neonazi-Szene, da ist es wirklich angeraten, sich auf jeden Fall Hilfe von professionellen Aussteigerorganisationen wie Exit zum Beispiel zu holen. Wenn du jetzt aber nur auf ein Fake aufgeritten bist oder mal ein paar Wochen in einer alternativmedizinischen Gruppe unterwegs warst und dann feststellst, oh, das ist totaler Blödsinn, du kannst jederzeit wieder gehen und du musst dich auch überhaupt nicht dafür schämen, dass du da mal auf ein Fake aufgeritten bist. Das ist nur dann schlimm, ja, wenn du den Fake weiterverbreitest, wieder besseren Wissens.
Stichwort Weiterverbreitung, sind wir da in den Medien, in der Gesellschaft aufmerksam genug? Was meinst du?
Also wir haben momentan, was ich sehr, sehr gut finde, sehr viele Artikel von Leitmedien, die diese Verschwörungstheorien auch gleich widerlegen. Es wird sehr viel dazu veröffentlicht. Ich begrüße das. Ich finde das ganz großartig. Wo wir jetzt halt noch nachziehen müssen, ist im Bildungsbereich, dass wir einfach mehr Medienpädagogik an die Schulen bringen. Das hat im Vorfeld ja schon angefangen und ich hoffe, wir sehen jetzt auch, wie notwendig das ist, dass wir das der nachfolgenden Generation gleich mit an die Hand geben, was ein gutes Rüstzeug ist, um einen guten Quellencheck zu machen und wie man eine Google-Bilder-Rückwärtssuche macht, wie man Karten und Daten miteinander abgleicht, ob die Fotos wirklich dort entstanden sind, wie das der Artikel behaupten möchte und so weiter und so fort, um zumindest die Rahmenbedingungen des Fakes widerlegen zu können. Und das müssen wir nicht nur der jungen Generation beibringen, das müssen wir auch der älteren Generation, der Generation 40 plus, diejenigen, die noch ohne Internet ihren Schulabschluss gemacht haben und nicht die, sag ich mal, das Handling, die Usability kennen, dieser Netzstrukturen, wie das vielleicht die jungen Leute heute. Wir haben da so ein gewisses Gap in unserer Gesellschaft im Neuland, wie das Frau Merkel gesagt hat.
Was glaubst du, ich stelle die Frage immer am Schluss, werden wir durch die Corona-Krise gelernt haben in Bezug auf Verschwörungstheorien?
Ich hoffe sehr, dass wir gelernt haben, unsere Fakten zu prüfen. Und dass diejenigen, die jetzt so auf die Straße gehen und die Fake News teilen, ein warnendes Beispiel sind für andere, die noch nicht drinstecken und die vielleicht noch keine Berührungspunkte damit haben, die aber jetzt aufgeklärt werden durch diese Situation und sehen, oh, hoppala, da sind im Internet Theorien und Ansichten und Menschen mit Agenda, die wollen mich auf ihre Seite ziehen, die wollen mich instrumentalisieren. Ich bin vorsichtig. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt das einfach mehr in die Bildung und in die Politik integrieren, dass wir nicht mehr die Augen verschließen vor radikalen Glaubenssystemen, weil wir sagen, ey, okay, es ist mir egal, was der andere glaubt, sondern dass wir erkennen, dass das ein direkten Einfluss auf uns als Gesellschaft, als Einzelpersonen und als politisches System haben.
Julia, damit ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die Einblicke in die Welt von Verschwörungstheoretikern. Danke, komm gut durch die Zeit. Tschüss.
Das wünsche ich auch. Alles gut und bleib gesund. Mach's gut.
Das war Julia Silberberger von Der Goldene Aluhut. Sie engagiert sich gegen ideologischen Missbrauch und war hier im Gespräch bei Unsere Neue Welt. Und das war Folge Nummer 6. Fragen, Anregungen immer gerne unter kontakt@unsereneuewelt.de. Mein Name ist Michael Pawelitz und ich wünsche noch eine schöne Woche. Tschüss, bis dahin.